Ein berühmter Hollywood-Star und das bis heute unheimlichste Ereignis in der Geschichte Afrikas. Michael Douglas, der Tod kam nach Tsavo. Ich bin Journalist Konrad Roth und das ist der Podcast Crime Scene, berühmte Kriminalfälle. Die nun folgende Geschichte mit über 100 Toten, die gilt bis heute als einer der ungeklärtesten wie auch mysteriösesten Fälle in der Kriminalgeschichte des gesamten britischen Empires. Und so wurde dieser Fall dann auch in unseren Podcast Crime Scene mit aufgenommen. Der berühmte Hollywood-Star, Produzent und auch Oscar-Preisträger Michael Douglas, Sohn der Leinwandlegende Kirk Douglas, ja, der hatte Anfang der 80er Jahre sogar mehrfach in Afrika Urlaub gemacht. Zunächst in einer Städtereise in Kapstadt, 2 Jahre später dann, da hatte er eine Fotosafari in Kenia unternommen und wieder 2 Jahre danach, da war er dann in Ägypten auf einer Nilkreuzfahrt gewesen. Doch obwohl zwischen diesen 3 Orten ja mehrere tausend Kilometer liegen, da hatten in allen 3 Gebieten des so riesigen Landes die Menschen ihm immer die gleiche Geschichte erzählt. Eine wahre Geschichte, die aber dann wirklich so verrückt, so aufregend und auch so völlig unglaublich war, dass er sie dann auch unbedingt verfilmen wollte. Aber als es ihm dann endlich möglich war, dieses Projekt auch realisieren zu können, ja, da war er für die Hauptrolle wohl um rund 15 Jahre schon zu alt. Und so ließ sich Michael dann, da er gerade in diesem Film ja unbedingt auch selbst mitspielen wollte, eine zweite Hauptrolle in das Drehbuch schreiben. Das war aber dann auch das einzige Zugeständnis gewesen. Ansonsten hat sich alles genau so abgespielt, wie wir es jetzt dann gleich hören werden. So unglaublich es auch klingen mag. Michael Douglas. Und der Tod kommt nach Tsavo.
Wie viele haben Sie wohl getötet? 100? Vielleicht auch mehr.
Im Jahr 1897, da hatte der englische Ingenieur und Oberstleutnant John Henry Patterson von seiner Regierung den Auftrag erhalten, für das so enorm wichtige Handelsmonopol vom Süden Afrikas bis hinauf in den Norden dieses gigantischen Kontinents eine große Eisenbahnbrücke über den Tsavo-Fluss in Kenia zu bauen. Als er dann endlich am Bahnhof der großen Baustelle angekommen war, da teilte ihm sein Stellvertreter Henry Jones mit, in diesen 3 Wochen während seiner Anreise, ja, da hätte ein Löwe mehr als 30 Arbeiter getötet. Nein, das konnte nicht sein. Patterson, der konnte das nicht glauben, weil ein Löwe, der ja nur für seine Nahrung tötet, sicher niemals so viel davon brauchen würde. Er war dann gerade dabei, sein Gepäck auf einen Wagen zu laden, um ihn dann zu seinem Quartier zu bringen. Ja, da waren plötzlich Schreie von der anderen Seite des Bahnhofs her zu hören. Patterson, der zog sein Gewehr aus dem Futteral und lief genau dorthin. Und tatsächlich, da war gerade ein riesiger Löwe dabei, einen anscheinend getöteten Arbeiter wegzuschleppen. John lud seine Waffe durch, er ging in Position und gerade als er abdrücken wollte, da nahm er in den Augenwinkeln über sich eine Bewegung wahr und er zuckte zurück. Und genau in diesem Moment, da sprang ein weiterer Löwe neben ihm vom Dach eines Wagens herunter, lief dann zu dem anderen hinüber und nur Sekunden später waren sie wie ein Spuk im hohen Steppengras verschwunden. Patterson, der fuhr sich mit der Hand über die Augen, er schüttelte den Kopf und murmelte, es sind 2, oh mein Gott, es sind 2. Das konnte aber eigentlich nicht sein, denn als erfahrener Großwildjäger, da wusste John, 2 männliche Löwen, die würden niemals zusammenjagen. Eigentlich zumindest. Und das ist dieses 1,5 Kilometer lange, so gigantische Lager mit mehr als 3000 Arbeitern ja niemals rund um die Uhr bewacht werden konnte, da ließ Patterson dann rundherum die zum Schutz von Viehherden ja oft bewährten rund 1,80 Meter hohen Boma-Hecken mit ihren verfilzten schweren Hölzern und ihren 10 bis 15 Zentimeter langen Dornen anbringen. Aber zu seiner völligen Verblüffung, da ließen sich die beiden Löwen in keinster Weise von diesen bewährten Boma-Hecken abhalten. Im Gegenteil, ihre Angriffe, die nahmen sogar zu und ab jetzt nicht nur nachts, sondern immer öfter auch am Tag. Und als sie danach dann auch immer völlig lautlos und auch völlig spurlos verschwanden, da hatten ihnen die abergläubischen Arbeiter die Namen gegeben, der Geist und die Dunkelheit. Und zu allem Unglück erfuhr dann John auch noch von seinem Stellvertreter, diese Gegend hier, die wäre ja ohnehin verflucht, da Tsavo in der Stammessprache Ort des Blutes oder auch Schlachtstätte bedeuten würde. Nun liefen immer mehr Arbeiter in Scharen davon und Patterson konnte nur mit großer Mühe einen Aufstand verhindern. Und bevor dann die Arbeit an der Brücke endgültig aufgegeben werden musste, da setzte Patterson ein Telegramm ab. Und nur 2 Tage später, da trafen dann seine 25 Maasai-Krieger ein, die ihn auf seinen Großwildjagen ja mehrfach begleitet hatten. Und mit ihnen zusammen, da bereitete er dann eine in Indien zur Tigerjagd eingesetzte Falle für die Löwen vor. Die Maasai, die schoben einen Eisenbahnwaggon hinter den Bomas an das Ende des Lagers. Dann verschlossen sie die Fenster und auch den rückwärtigen Ausgang mit schweren, festen Holzplanken, sodass wirklich nur dieser eine Eingang übrig blieb. Dann wurden im Wagen die Stücke einer frisch geschlachteten Kuh verteilt, auch mit ihrem Blut übergossen. Eine wirklich weithin wahrnehmbare Witterung, quasi ein Festessen für die Löwen. Dann legte sich Patterson seine durchwegs 2 Meter großen Maasai-Krieger, die schon öfter mit ihm Raubtiere gejagt hatten, auf die Lauer. Tief in der Nacht, da waren zwar immer um sie herum am Rand des Lagers Schatten zu sehen, aber ansonsten, da tat sich tatsächlich nichts. Und als sie sich dann kurz nach Sonnenaufgang enttäuscht wieder aufrichteten und sammelten, ja, da kam plötzlich Henry Jones atemlos herübergelaufen und er rief: »Kommen Sie, Sir, um Gottes Willen, kommen Sie, es ist so furchtbar.« Was war nur geschehen? Nun, während Patterson und seine Maasai-Krieger bei dem Waggon vergeblich warteten, da hatten die Löwen am anderen Ende des Lagers das Lazarett angegriffen. Wieder 2 Arbeiter getötet und verschleppt, sowie mehrere andere schwer verletzt. Und als die Maasai und Patterson das Lazarett dann erreichten, da sah dieses wirklich wie ein Schlachtfeld aus. Aber bei all dem Entsetzen und auch der Erschütterung aller, da teilten ihm dann seine Maasai-Krieger, und das waren ja die besten Fährtensucher in ganz Afrika, nun mit: Zum ersten Mal gäbe es Spuren, die vom Lager weg in Richtung des dahinter liegenden Felsengebietes wiesen. Daraufhin schnappte sich Patterson seine Elefantenbüchse und eilte den Maasai hinterher. Und in diesen Felsen dann, da schlichen alle ganz, ganz vorsichtig weiter. Patterson hielt sein Gewehr schussbereit und die Maasai, die hoben ihre Rasiermesser scharf geschliffenen Wurfspeere. Aber dann, an einem sehr großen Felsblock, da weigerten sich die Maasai-Krieger, die eigentlich sonst vor nichts Angst hatten, auf einmal weiterzugehen. Ein seltsamer Blutgeruch lag in der Luft. Ein Geruch, der niemals nur von den jetzt beiden Getöteten stammen konnte. Patterson zog nun seine Büchse an die Schulter und er ging vorsichtig um diesen Felsblock herum. Und dahinter, ja, da öffnete sich vor seinen Augen dann eine Höhle, in der sich dann, nein, nicht die Löwen, aber auf ihrem Boden Hunderte von Knochen befanden. Hunderte von menschlichen Knochen. Sie hatten quasi, ja, wie soll man es bezeichnen, quasi die Vorratskammer der Löwen gefunden. Die Masai, die sahen immer wieder scheu zur Höhle hinüber, aber sie betraten sie nicht. Und Patterson, der murmelte immer wieder, was ist hier nur los? Was ist das hier? Weil Löwen, die tun so etwas nicht. Und so kehrten dann alle schweigend wieder zum Lager zurück. Und am nächsten Morgen, da teilten ihm die Masai mit, sie würden jetzt wieder abreisen. Es machte einfach für sie keinen Sinn, jetzt gegen Geister und Dämonen kämpfen zu wollen. John Henry Patterson, der war nun ganz allein. Aber er war ebenso furchtbar wie auch tollkühn. Und so beschloss er dann tatsächlich, der Sache endgültig auf den Grund zu gehen. Und dann in der Nacht zum 10. Dezember 1898, da legte sich Patterson ganz in der Nähe der Höhle, vielleicht 20 Meter entfernt, auf einem Baum auf die Lauer. Aber auch diese Nacht verging, ohne dass irgendetwas geschah. Ziemlich enttäuscht und auch sehr, sehr fertig von dieser langen Nacht in der unbequemen Position da oben, da kletterte Patterson dann wieder von seinem Baum herunter. Er stellte sein Gewehr ab und lehnte sich gegen den Baum. Genau in diesem Moment, da stürmte einer der Löwen brüllend auf ihn zu. Trotz seiner Müdigkeit reagierte Patterson blitzschnell. Er ging in die Knie, schnappte sich sein Gewehr und konnte gerade noch das riesige Tier erlegen, das nach seinem Sprung keine 2 Meter von ihm entfernt gelandet war. Dann, über fast 3 Wochen, erfolgten keine Angriffe mehr. Ja, es schien fast so, als hätte der Tod des einen Löwen den anderen von weiteren Angriffen abgehalten. Nun schien die Gefahr vorüber zu sein und langsam kehrten auch die Arbeiter wieder zurück. Wir schreiben nun den Silvestertag des Jahres 1898. Oberstleutnant Patterson, der hielt sich gerade im Bahnhofsgebäude auf, um seiner Frau ein Telegramm, einen Neujahrsgruß zu schicken. Doch dann waren plötzlich angstvolle Rufe von der Brücke her zu hören. Darauf tat Patterson ins Freie hinaus und er konnte es nicht glauben, aber da stand tatsächlich der zweite Löwe am Ende des Brückenneubaus über einem weiteren getöteten Arbeiter. Patterson überlegte nicht lange, wie der Löwe da wohl hinaufgekommen war. Nein, er lief sofort auf die Brücke hinaus. Aber von dort, da kamen ihm ja gerade rund 200 schreiende und panische Arbeiter entgegen und in diesem entstehenden Gedränge dann, da wurde ihm das Gewehr aus der Hand geprellt, welches dann unten am Fuß der Brücke neben dem Fluss liegen blieb. Und nun, jetzt dann hinter den Arbeitern, ja, da stand John plötzlich allein und auch unbewaffnet dem Löwen gegenüber, der ihn sofort als Gegner annahm und sich sofort auf ihn stürzte. Patterson ergriff nun seine einzig ihm verbliebene Chance. Er schwang sich über das Geländer der Brücke und dann kletterte er so schnell wie irgend möglich zu seinem Gewehr hinunter. Ja, und der Löwe, der folgte ihm auf dem gleichen Weg, auf dem er auch auf die Brücke hinaufgekommen war. Nämlich über diese aufgestapelten großen Holzbalken am Ende des bereits fertiggestellten Brückenteils. Die letzten 2-3 Meter, die sprang Patterson einfach nach unten. Er ergriff sein Gewehr und drehte sich auf den Rücken. Und genau in diesem Moment stürzte sich der Löwe von oben auf ihn hinunter. Patterson drückte ab und rollte sich blitzschnell zur Seite, bevor der tödlich getroffene Löwe genau dort landete, wo John noch eine Sekunde vorher gelegen hatte. John Henry Patterson erwischte sich danach den Schweiß von der Stirn und er atmete auf. Er hatte diese beiden Menschenfresserlöwen tatsächlich ganz alleine zur Strecke gebracht. Mit rund 2,70 Metern an Körperlänge, da waren beide Löwen unglaublich groß und auch so schwer, dass tatsächlich jeweils 8 Männer für ihren Abtransport nötig waren. Ja, und heute, Heute, da sind die Löwen in Amerika im Field Museum in Chicago und Illinois ausgestellt. Man sagt, die Besucher haben auch heute noch ein sehr mulmiges Gefühl im Magen, wenn sie ihnen in die Augen gesehen haben. Die Arbeiter, die kehrten dann endgültig zurück. Nun konnte die Brücke ohne weitere Zwischenfälle fertiggestellt werden. Sie steht übrigens auch heute noch. Und Patterson, ja, der wurde für seine Arbeit und vor allem natürlich für seine erfolgreiche Jagd dann dort an der Baustelle wie danach auch in England begeistert gefeiert. Michael Douglas, ja, der hat dann diesen so wirklich außergewöhnlichen Vorfällen dann später im Jahr 1996 mit dem Film Der Geist und die Dunkelheit mit auch Val Kilmer in der anderen Hauptrolle ein sehr, sehr spannendes filmisches Denkmal gesetzt. Man sagt, diesen Menschenfresserlöwen von Tsavo seien rund 125 Menschen zum Opfer gefallen. Vor einigen Jahren hat man dann festgestellt, dass beide Löwen anscheinend große Zahnprobleme hatten, wodurch dann dieses sonst nie vorgekommene Jagen zu zweit entstanden ist. Und weshalb sie auch im Gegensatz zu so Fluchttieren, diese viel leichter zu fangen und zudem hier auch noch in großer Zahl vorhandenen Menschen als Opfer ausgesucht hatten. Aber weshalb ihre Felle trotz der so langen und spitzen Dornen der Boma-Hecken nicht einen Kratzer abbekommen hatten? Warum sie so viel mehr Menschen töteten, als sie für ihre Nahrung ja gebraucht hätten? Und vor allem auch, warum sie dieses so völlig außergewöhnliche menschliche Vorratslager angelegt hatten. All das ist in der Geschichte Afrikas niemals mehr vorgekommen. Es ist bis heute unheimlich und auch rätselhaft geblieben und nicht geklärt. Und so erzählen sich auch heute noch, auch jetzt noch über 100 Jahre später, die Menschen in ganz Afrika die Geschichte. Die Geschichte von dieser großen Eisenbahnbrücke über den Tsavo-Fluss, von dem tapferen englischen Ingenieur. Und natürlich auch die Geschichte von den beiden Löwen, deren Name den Menschen auch heute noch einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Der Geist und die Dunkelheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.